Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Ab wann muss ein Diesel draußen bleiben? Das ist eigentlich EU-weit geregelt, doch Deutschland will jetzt daran rütteln, was weniger Fahrverbote bedeuten könnte. In Städten wie Stuttgart und Hamburg gelten sie schon. Bestimmte Dieselfahrzeuge dürfen bestimmte Teile der Stadt nicht mehr befahren. In Berlin soll das bald so sein. Auch vielen anderen deutschen Städten wie Köln droht ein Fahrverbot. Maßgeblich ist der EU-Grenzwert für Stickoxide, der bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegt. Dieser Wert wird aktuell in mehr als 50 Städten überschritten. Doch nun will die Bundesregierung dafür sorgen, dass Diesel erst ab 50 Mikrogramm draußen bleiben müssen. Ziemlich trickreich, wie viele sagen, dann wären deutlich weniger Städte betroffen. Der Bundestag hat heute dafür gestimmt, was manch einen freut, aber dennoch für dicke Luft sorgt. Kirsten Gischig.
Dieses Fahrzeug stößt nur noch symbolisch Abgase aus. Greenpeace blockiert damit die Zufahrt zum Kanzleramt. Drinnen berät Angela Merkel mit einer Expertenkommission den Koalitionsspitzen und Ministern über die langfristige Zukunft des Verkehrs und die Klimaziele 2030. Eher ums Kurzfristige geht es im Bundestag. Dieselfahrverbote vermeiden und zwar schnell. Deswegen wurde in Rekordzeit das Emissionsschutzgesetz geändert. Europaweit gilt ein Grenzwert von 40 Mikrogramm für Stickstoffdioxid. Der gelte auch weiter, betont das Umweltministerium.
Der Grenzwert von 40 Mikrogramm wird nicht verändert. Und wir sagen, wenn nun Städte bei 50 Mikrogramm liegen und es zu erwarten ist, dass hier die Grenzwerte sehr bald eingehalten werden durch die Maßnahmen, die vor Ort ergriffen werden, dann besteht keine Notwendigkeit, Fahrverbote zu machen.
Der Oberbürgermeister von Mainz setzt darauf, dass seine Stadt von der Neuregelung profitiert.
Wir bewegen uns genau in dem Korridor zwischen 40 und 50 Mikrogramm bei der Stickoxidbelastung in der Luft. Wenn die Entscheidung des Bundes Rechtskraft bekommt, dass wir dann sagen können, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz greift, dann heißt es tatsächlich, Dieselfahrverbote in unserer Stadt sind so ziemlich vom Tisch.
Wegen Überschreitung des Grenzwerts hatte die Deutsche Umwelthilfe Mainz verklagt. Die Stadt bekam vom Gericht eine Frist bis Mitte 2019. Mainz hat bereits viele Maßnahmen ergriffen, die die Luft sauberer machen sollen, etwa die Nachrüstung städtischer Busse mit Dieselkatalysatoren. Nachrüsten, da hätte man bundesweit längst mehr tun können, und zwar bei privaten Diesel-Pkw wettern die Grünen.
Gar nichts ist passiert. Nicht ein einziges Fahrzeug hat bis heute eine Hardware-Nachrüstung bekommen. Weil der Verkehrsminister, der sich da hinten in der letzten Reihe versteckt, würde ich an seiner Stelle auch tun, weil der an der Stelle überhaupt nichts macht, sondern versucht, im Sinne der Automobilindustrie dieses Problem weiter auszusitzen.
Tatsächlich werden wohl erst im Sommer die ersten Nachrüstsysteme am Markt sein. Nachgerüstete Pkw, Handwerkerfahrzeuge, bestimmte kommunale Fahrzeuge und alle Euro 6 Diesel werden von Fahrverboten ausgenommen. Wichtig für Städte wie Stuttgart. Hier hat das neue Gesetz keine Auswirkungen auf das bestehende Fahrverbot. Wie Fahrverbote zu kontrollieren sind, hat der Bundestag heute auch geregelt. Statt einer flächendeckenden automatischen Überprüfung, wie ursprünglich angedacht, soll es nur Stichprobenkontrollen geben.
Fahrverbote sollen zukünftig also schwerer zu verhängen sein. Friederike Hoffmann hat dazu den aktuellen Deutschlandtrend. Friederike, hat der Bundestag denn im Sinne der Bürger entschieden?
Das ist ja eine Debatte, die schon sehr, sehr lange schwelt. Und die Entscheidung, die heute getroffen wurde, die dürfte den Bürgern schon entgegenkommen. Wir haben gefragt, wie sie insgesamt zu Dieselfahrverboten in Städten stehen. Und 38% der Bürger sind der Auffassung, dass es überhaupt gar keine Fahrverbote geben sollte. 30% der Bürger sagen, dass es Fahrverbote erst bei höheren Werten geben sollte, also in etwa so, wie die Entscheidung heute getroffen wurde. Und dass alles so bleibt wie bisher, also die bestehenden Grenzwerte zu Fahrverboten führen, das sagen 28%, dass sie das befürworten. Wir haben ja immer wieder über die Interessenlage bei den Fahrverboten diskutiert und uns hat interessiert, was interessiert eigentlich die Bürger am meisten? Welche Aspekte sind ihnen da am wichtigsten? Und bei der Diskussion um Fahrverbote ist für die Bürger der wichtigste Aspekt der Schutz der Gesundheit der Bürger in den Städten. Das sagen nämlich 53%. Wenn man sie nach dem zweitwichtigsten Aspekt fragt, da kommt etwas ganz anderes, nämlich die Vermeidung von Einschränkungen für Autofahrer, wohin sie fahren dürfen. Das sagen 35%. Was bei den Bürgern aber eine sehr untergeordnete Rolle spielt, das sind die Interessen der Industrie.
Danke, Friederike Hofmann. Und wir sprechen uns gleich nochmal dazu, wie die Bürger die Arbeit der Regierung und der Opposition bewerten, wenn es um die derzeitigen politischen Präferenzen der Wähler geht.
Bis gleich.
Den Streit um den Diesel und die Fahrverbote kommentiert Christina Böker vom Südwestrundfunk.
Gesundheit wünschen wir anderen, wenn sie niesen. Gesundheit wünschen wir Geburtstagskindern. Und so ist Gesundheit auch für mehr als die Hälfte der Befragten in der lautstarken Grenzwert-Fahrverbotsdiskussion der wichtigste Aspekt. Aber warum überrascht mich das? Vielleicht, weil in der aufgeheizten Debatte der vergangenen Monate die lauter geschrien haben, die mir das Gefühl vermittelten, viel wichtiger sei die freie Fahrt fürs Auto und die Rettung der Autoindustrie. Diejenigen, die auch so taten, als seien die Grenzwerte eher Hokuspokus als wissenschaftlich fundiert. Die Gruppe von Lungenärzten etwa, die heftige Zweifel an den Gesundheitsgefahren von Stickoxid säte und dafür sogar Applaus vom Bundesverkehrsminister bekam, bis klar wurde, dass sie falsch gerechnet hatten. Die Zweifel waren aber in der Welt. Ähnlich ist es bei den Messstellen. Jahrelang spuckten sie zum Beispiel hier in Stuttgart miserable Feinstaub- und Stickoxidwerte aus, mit geringen politischen Konsequenzen. Bis es zum ersten Fahrverbot kam, per Gerichtsurteil. Und prompt zweifelt man nun an den Standorten der Messgeräte. Ich verstehe alle Dieselfahrer, die sauer über Fahrverbote sind. Aber für die Politik gab es viele Gelegenheiten, sie zu verhindern. Der Bund hätte sich für Hardware-Nachrüstungen einsetzen können, Länder und Kommunen für einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Das heutige GroKo-Gesetz dürfte eher dazu führen, dass Städte sich bei den Luftreinhalteplänen wieder weniger anstrengen, was dann wieder die Gerichte auf den Plan rufen könnte. Gesündere Luft bringen uns die neuen Vorschriften nicht. In der Medizin hieße das rumdoktern an Symptomen.
Christina Böker kommentierte. Heute vor einem Jahr haben die Kanzlerin und die Minister der Großen Koalition die Hand zum Schwur gehoben und waren fortan in ihren Ämtern vereidigt. Das ist eben gerade mal ein Jahr her oder eher schon. Diese Koalition war von Beginn an voller außergewöhnlicher Konflikte. Und auch heute, da sich zum ersten Geburtstag der Koalitionsausschuss in Berlin traf, ist die Stimmung nicht partyreif, wenngleich sich die CDU-Vorsitzende optimistisch gab.
Ja, wir haben gute Gespräche geführt, passend zum Jahrestag, erster Geburtstag GroKo. Es sind eine ganze Reihe von Themen auch verständigt über das weitere Vorgehen.
Hört sich eher positiv an, Christine Schwitzer in Berlin. Ja, wie schief hängt denn nun der Haussegen in der Koalition?
Naja, zumindest sind erstmal alle bemüht, dass das nach außen hin nicht so wirkt, als würde er schief hängen. Man hat sich vorgenommen, dass nicht aus jedem Koalitionsausschuss auch gleich ein Krisengipfel wird. Und deswegen waren heute auch alle sich einig darin zu sagen, dass das Klima gut war in der Sache. Täuscht das nicht darüber hinweg, dass es Dissens gibt bei verschiedenen Themen, zum Beispiel inhaltlich auch beim Thema Klimaschutzgesetz. Man will jetzt ein Klimakabinett ins Leben rufen, um das Thema doch noch unterzubringen. Es steht ja im Koalitionsvertrag, so wie vereinbart, soll es jetzt auch umgesetzt werden in diesem Jahr. Das ist die Willensbekundung heute, aber in der Sache wird sicherlich noch gestritten werden. Ebenso beim Thema Grundsteuer. Da hat ja der Bundesfinanzminister heute sein Modell vorgestellt, ein wertebasiertes Modell, wo drei Komponenten einfließen sollen. Einmal der Grundstückswert in einer einfachen Berechnung, das Alter des Gebäudes und mögliche Mieteinnahmen pauschal. Da haben 15 Länder gesagt beim Treffen heute Vormittag, das können wir so erstmal akzeptieren. Bayern hat das noch mal auch im Koalitionsausschuss aufgerufen und Widerstand dagegen angekündigt. Man hält das für zu bürokratisch. Also man merkt, im Detail gibt es doch noch deutliche Unterschiede.
Ein Hauptthema ist der Haushalt 2020, den die Regierung demnächst vorlegen will. Es gibt weniger Einnahmen, gleichzeitig will jedes Ressort aber mehr ausgeben. Wie geht denn das zusammen?
Ja, das fragen sich einige. Die Steuereinnahmen gehen zurück. In der Tat, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist noch genug da, was verteilt werden kann. Nur man muss eben fragen, wo und wie. Und da gibt es jede Menge Begehrlichkeiten. Die Verteidigungsministerin etwa hätte gern 47 Milliarden. Der Bundesfinanzminister will ja aber nur 2,5 Milliarden weniger geben. Auf der anderen Seite gibt es Wünsche auch vom Bundesarbeitsminister für die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung Geld auszugeben. Und da gibt es eben auch noch Dissens. Auch da ist man heute nur mit wenig Worten auch in der Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen, dass das Kabinett den Haushalt, die Eckpunkte beschließen will in der nächsten Woche. Also da darf man auch gespannt sein. Da gibt es sicherlich auch noch Diskussionen.
Dankeschön, Christine Schwitzer in Berlin. Und damit kommen wir noch einmal zurück nach Köln zu Friederike Hofmann und dem Deutschlandtrend. Friederike, wie wird die Bundesregierung nach einem Jahr im Amt denn gesehen?
Also die Bilanz ist schon sehr, sehr durchwachsen. Wenn man sich mal die Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung anschaut, da sagen gerade mal 30% der Bürger, dass sie mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden sind. Also das ist relativ niedriges Niveau. Die Regierungsparteien werden als nicht sonderlich harmonisch wahrgenommen. Das kann man an zwei Aussagen sehen, die wir abgefragt haben. Und zwar, nach Startschwierigkeiten hat die Große Koalition in einen guten Arbeitsmodus gefunden. Gerade mal 28% der Befragten bejahen das. Ein relativ niedriger Wert. Das Gegenstück dazu, die Koalitionsparteien sind zerstritten und haben keinen gemeinsamen Kurs. Das bejahen 70% der Befragten. Also das ist keine sonderlich gute Bilanz. In den letzten Wochen gab es ja immer wieder Personaldebatten, soll Merkel bis zum Ende durchhalten oder nicht. Und auch danach haben wir die Bürger gefragt. Sollte Angela Merkel die volle Amtszeit bleiben, da sagen 59% der Befragten ja, sie solle die volle Amtszeit bleiben. Vorzeitig Platz machen für einen Nachfolger oder Nachfolgerin, das befürworten 37% der Befragten. Ganz interessant, wenn man hier nochmal auf die Anhänger schaut. Wir haben uns mal so die Extreme rausgesucht. Und da sind die Anhänger der AfD, die Merkel am kritischsten gegenüberstehen. Die wollen, dass sie vorzeitig Platz macht. Und die Anhänger von Union und Grünen, die wollen, dass Merkel die volle Amtszeit bleibt.
Im letzten Jahr haben die Regierungsparteien ja oft zäh miteinander gerungen. Nicht nur beim Diesel, auch bei der Debatte um Flüchtlinge, aktuell zum Beispiel auch beim Thema Grundrente. Gibt es denn eine Partei, die besonders punkten konnte bei den Bürgern?
Wenn es um die Durchsetzung von politischen Inhalten geht, da gibt es eine Partei, die vorne ist, die CDU. 48% der Bürger sagen, die CDU konnte ihre politischen Inhalte in der Regierungskoalition am stärksten durchsetzen. Bei der SPD sagen das gerade mal 16% und bei der CSU sagen das 14%. Ganz interessant, wir haben eine ähnliche Frage schon nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen im letzten Jahr gestellt und da lag die SPD deutlich vorne vor der CDU. Und nicht nur bei dieser Frage liegt die CDU vorne, sondern auch bei der Sonntagsfrage. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 29% unverändert im Verhältnis zum Vormonat. Die SPD käme auf 17% ebenfalls unverändert. Die AfD 13% ebenfalls unverändert im Verhältnis zum Vormonat. Die FDP käme auf 8% minus 1, die Linke auf 9% plus 1 und die Grünen auf 19% unverändert. Alle Zahlen und Analysen wie immer auf tagesschau.de.
Vielen Dank, Friederike Hofmann.
Danke nach Hamburg.
Immerhin war es für Sie keine Niederlage diesmal. Das britische Parlament beschloss am Abend, die EU um einen späteren Austrittstermin zu bitten und folgte damit einem Antrag der Premierministerin. Das ist auch schon die einzig gute Nachricht für Theresa May in einer Woche der Misserfolge. Mit zwei verheerenden Abstimmungsniederlagen und der Erkenntnis, dass ihr der gesamte Brexit-Prozess völlig aus den Händen geglitten ist. Doch May kämpft unverdrossen weiter. Auch wenn die zunehmend frustrierten Briten immer weniger verstehen, wie es jetzt weitergehen soll mit dem vermaledeiten Brexit. Und sich viele fragen, wer ist Theresa May und was treibt sie an? Alexander Westermann.
Innerhalb von zwei Monaten hat sie die zwei größten Niederlagen der britischen Parlamentsgeschichte eingefahren. Trotzdem macht Theresa May keine Anstalten, ihren Kurs zu ändern. Starrsinn im Angesicht des Kontrollverlusts oder doch Strategie? Als May die Geschicke Großbritanniens und das Erbe ihres Vorgängers, den Brexit, 2016 übernahm, gab sie sich optimistisch. Wir werden eine neue, positive Rolle für uns in der Welt finden, sagte sie. Wie die aber aussehen soll, ist nach gut 2,5 Jahren genauso unklar wie die Frage, was die Premierministerin eigentlich denkt. Matthew Paris ist seit 50 Jahren Mitglied in Mays konservativer Partei, saß lange als Abgeordneter im Parlament und beobachtet die Politik jetzt als Journalist. Theresa May, sagt er, sei ein Rätsel. Keiner versteht, wie sie wirklich ist. Keiner weiß, was sie wirklich denkt. Es gibt kein Fenster zum Inneren von Theresa May. Sie ist seltsam hölzern und kann sich einfach nicht auf Menschen einlassen, mit denen sie redet. Unkommunikativ und kompromisslos, so wird May oft beschrieben. Stur ziehe sie das durch, was sie sich vornimmt. Der Maybot, ein Roboter, der weitermacht, egal was andere sagen. Trotz fehlender Mehrheiten im Parlament, von ihren roten Linien in der Brexit-Frage will sie nicht abweichen, auf den politischen Gegner zugehen, schon gar nicht.
There are two
Es gibt zwei Erklärungen, warum sie nicht versucht, eine Mehrheit über Parteigrenzen hinwegzufinden. Eine ist, dass sie als Konservative so loyal, so eine Parteisoldatin ist, dass sie es sich einfach nicht vorstellen kann, mit dem Feind zusammenzuarbeiten. Und die andere ist, dass es ihr einfach an politischer Vorstellungskraft mangelt. Politische Vorstellungskraft, die Großbritannien in diesen Zeiten bitter nötig hätte. Viele hier in London haben den Glauben an die politische Führung sowieso schon längst verloren. Wer wäre die Alternative? Besonders gut hat sie ihren Job nicht gemacht, aber ist das überhaupt möglich in diesem Chaos? Ich finde, sie hat mehr Stärke und Stil gezeigt als die meisten anderen. Ich glaube nicht, dass ein anderer Politiker das so hätte durchziehen können wie sie. Sie sollte zurücktreten. Aber was sind die Alternativen? Das wäre doch alles dann noch chaotischer. Nach zwei Niederlagen in dieser Woche ging es heute im Parlament glimpflich aus für May. Ein Änderungsantrag, mit dem das Parlament den Brexit-Prozess an sich ziehen wollte, wurde knapp abgelehnt. Ihr Antrag, die EU um einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni zu bitten, mit großer Mehrheit angenommen. Damit könnte sie wieder einen Hebel in der Hand haben, könnte kommende Woche doch noch Abgeordnete hinter ihrem schon totgesagten Deal und ihrem Kurs versammeln. Aber war dieses Chaos von Anfang an Strategie? Schwer vorstellbar.
Blicken wir zu Annette Dittert in London. Annette, nächste Woche will May zum dritten Mal über ihren Deal abstimmen lassen. Kann sie überhaupt gewinnen?
Ich kann einfach mir nicht vorstellen, wie das gelingen soll. Zweimal hat das Parlament mit überwältigender Mehrheit gegen ihren Deal gestimmt. Warum sollte das beim dritten Mal, wo sie ja genau denselben Text wieder präsentiert, anders ausgehen? Und dazu kommt, dass seit spätestens dieser Woche die Kabinetts- und die Parteidisziplin komplett zusammengebrochen ist. Heute haben sogar Minister aus ihrem eigenen Kabinett gegen ihren Antrag gestimmt. Sogar ihr eigener Brexit-Minister. Das heißt, es herrscht totale Anarchie in diesem Parlament. Und wie das funktionieren soll, dass sie jetzt mit Drohungen dennoch in der nächsten Woche ihre Parteimitglieder, ihre Rebellen in die Unterwerfung zwingen kann, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Theresa Mays Problem ist einfach, dass sie nur ein einziges Programm abspulen kann, fast wie ein defekter Roboter, der immer das Gleiche wiederholt. Und das ist einfach ein ganz ungünstiges Verhaltensmuster für eine Politikerin in einer solchen Krise.
Wie lange kann May das alles als Premierministerin noch durchhalten? Was glauben Sie?
Das fragt man sich natürlich, wenn man das Tag ein, Tag aus hier beobachtet. Ich weiß es nicht. Ich habe gestern mit einem Tory-Abgeordneten aus ihrer Partei gesprochen, der sie gut kennt seit langem. Und der einfach sagte, sie sei ein Mensch, der panische Angst habe, die Kontrolle zu verlieren. Ein anderer sagte mir vorgestern, der noch im Parlament sitzt, dass sie von allen Tory-Parteimitgliedern gehasst wird, Zitat, bis aufs Blut, weil sie keine Empathie habe, weil sie nicht zuhöre. Sie sei, Zitat, so etwas wie das schwarze Loch der britischen Politik, in das man Argumente hineinrufen könne, bis man umfällt. Aber es kommt einfach nichts zurück. Und mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung, mit diesem Kurs kann sie möglicherweise vielleicht, wie durch ein Wunder, nächste Woche noch doch einmal, weil die Abgeordneten Angst bekommen, weil die Deadline so nahe rückt, vielleicht diesen Deal doch noch einmal durchbringen. Dann würde sie auch vielleicht gefeiert wie eine Siegerin für 24 Stunden, aber länger nicht. Denn länger kann das eigentlich nicht gut gehen. Denn Theresa May hat durch ihren Kurs ihr eigenes Kabinett, ihre Partei und ihr Land beschädigt und gespalten wie nie zuvor. Und das wird Jahre und vielleicht sogar Generationen dauern, bis das heilen kann. Und je eher sie abtritt, je schneller kann das beginnen. Aber wann das sein wird, das kann ich Ihnen heute Abend auch nicht sagen.
Danke, Annette Dittert in London. Ja, und in diesen Brexit-Tagen, in denen es auch ganz entscheidend darum geht, was aus der Grenze zwischen Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland wird, werden Erinnerungen wach an die dunkelste Zeit britisch-irischer Geschichte. Am 30. Januar 1972 erschießen im nordirischen Londonderry britische Soldaten 13 unbewaffnete katholische Demonstranten. Am sogenannten Bloody Sunday, dem Blutsonntag, eskaliert der Bürgerkrieg in Nordirland, der Jahre dauern wird. Erst 1998 besiegelt das Karfreitagsabkommen den Frieden. Zur Entspannung trägt aber vor allem auch bei, dass alle Beteiligten in der EU sind und es offene Grenzen gibt. Doch nun droht durch den Brexit wieder eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland und damit ein Wiedererstarken nationalistischer Kräfte. dass sich nun einer der britischen Soldaten des Blutsonntags nach 47 Jahren vor Gericht verantworten muss, ist umso mehr ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung eines längst nicht ausgestandenen Konflikts. Katharina von Schürzenthaler.
We shall overcome one day, singen sie. Wir werden es überwinden eines Tages. Angehörige schreiten am Morgen durch die Straßen im nordirischen Londonderry. Sie gedenken der Opfer des Bloody Sunday. 47 Jahre sind seit dem blutigen Sonntag vergangen, doch der Schmerz sitzt immer noch tief. Gerechtigkeit für die Getöteten fordern sie schon seit langem. Nun wird einem der 17 britischen Soldaten der Prozess gemacht.
Following careful consideration of all of the available evidence.
Nach sorgfältiger Prüfung aller Beweise wird der ehemalige Soldat Soldier F. für den Mord an James Ray und den Mord an William McKinney angeklagt.
And for the murder of William McKinney.
Der Soldat mit dem Decknamen Soldier F., einer der britischen Fallschirmjäger, die am Blutsonntag 13 unbewaffnete Demonstranten erschossen und 13 angeschossen haben. Daraufhin eskalierte der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Die Terrororganisation IRA verübte mehrere Racheanschläge. Die Schuld der Soldaten damals war lange umstritten. Erst 2010, nach 12-jährigen zähen Untersuchungen, erkannte der damalige Premier Cameron an, dass die Soldaten zuerst geschossen haben und nicht aus Notwehr. Die Regierung ist verantwortlich für das Verhalten des Militärs und dafür, im Namen der Regierung unseres Landes, möchte ich mich zutiefst entschuldigen. Tausende Menschen in Londonderry verfolgten damals Camerons Rede. Es war ein Moment der Genugtuung in Zeiten fragilen Friedens. Doch Anfang dieses Jahres sorgte dieser Anschlag für erneute Verunsicherung. Während das Parlament in London um die Irlandfrage im Brexit ringt, explodiert im nordirischen Londonderry eine Autobombe und erinnert an die dunkle Zeit des Nordirland-Konflikts. Den Angehörigen der Opfer reicht die Anklage des Soldier F. heute nicht. Sie hatten sich erhofft, dass die anderen Soldaten auch angeklagt werden. Ich war dabei, guten Morgen zu sagen, aber es ist kein guter Morgen. Wir sind schrecklich enttäuscht über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Soldier F. war für 5 Morde verantwortlich und wird nun nur für 2 zur Verantwortung gezogen. Für die Anklage der anderen hätten die Beweise nicht gereicht. Und so bleibt der Marsch für eine Gerechtigkeit, wie Sie sie fordern, noch ein weiter.
Wer gesetzlich krankenversichert ist, muss oft lange auf einen Termin beim Facharzt warten. Das soll sich jetzt ändern. Damit beginnt die Nachricht mit Jens Rieber.
Der Bundestag hat heute ein entsprechendes Gesetz von Gesundheitsminister Spahn beschlossen. Es sieht vor, dass Praxisärzte mindestens 25 statt wie bislang 20 Stunden in der Woche für gesetzlich Versicherte anbieten müssen. Augen-, Frauen- und Hals-Nasen-Ohrenärzte müssen demnach mindestens 5 Stunden pro Woche als offene Sprechstunde ohne Terminvergaben vorsehen. Im Gegenzug sollen die Mediziner mehr Geld bekommen. Kritiker bemängeln, das Gesetz sei zu bürokratisch und zu teuer. Der Missbrauchsfall von Lüchte weitet sich aus. Ein zeitweiliger Leiter der Ermittlungskommission in Lippe ist vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Zudem gibt es nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums mehr Opfer, als bislang bekannt war.
Auf diesem Campingplatz in Lüchte sind offenbar mindestens 34 Mädchen und Jungen sexuell missbraucht worden und nicht 31 wie bisher vermutet. Nach den Video- und Fotoauswertungen der Polizei besteht laut NRW-Innenministerium bei 14 weiteren Kindern der Verdacht, dass auch sie zu Opfern wurden. Der Innenminister musste neue Pannen bei der Polizei einräumen. Dem suspendierten Beamten, der zeitweilig die Ermittlungskommission Camping geleitet hatte, wird Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Wie im Fall Lüchte waren auch in einem früheren Sexualstrafrechtsfall, an dem er mitgearbeitet hatte, Beweise verschwunden.
Ich habe von Behördenwillkür gesprochen. Da haben viele aus unterschiedlichsten Bereichen gesagt, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank, um es mal klar zu sagen. Und jetzt entdecken wir, dass da leider viel dran ist.
3 Beamte aus der Führung der Polizei in Lippe sind bereits versetzt worden. Gegen 2 weitere Polizisten laufen Strafverfahren. Sie hatten Hinweise auf den Kindesmissbrauch nicht weitergeleitet. Der Fall Lüchte weitet sich immer mehr zu einem Polizeiskandal aus.
Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr den zweithöchsten Gewinn ihrer Firmengeschichte erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Nettogewinn jedoch um 8% auf 2,2 Milliarden Euro zurück. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Teures Kerosin, Investitionen in neue spritsparende Flugzeuge, die Kosten für die Integration der übernommenen Air Berlin. Dies alles drückte den Gewinn der Lufthansa. Dazu ein Chaos-Sommer 2018 mit Flugausfällen und Verspätungen. Die EU hatte ja die Rechte von Fluggästen deutlich gestärkt. Gut für die Passagiere, schlecht für die Lufthansa. Mehr als 500 Millionen Euro hat sie Fluggästen für Flugausfälle und Verspätungen im Chaos-Sommer als Entschädigungen zahlen müssen. Eine um 70% höhere Summe als noch im Vorjahr. Um Kosten zu sparen, weitet die Lufthansa ihr Flugangebot nicht mehr so stark aus wie bisher. Die Ticketpreise aber sollen weder großartig gesenkt noch erhöht werden. Aber schon im Zuge der Air Berlin-Übernahme hatte die Lufthansa die Preise deutlich angehoben.
Aus dem Gazastreifen sind nach Angaben der israelischen Armee am Abend zwei Raketen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert worden. Es waren Warnsirenen und Explosionen zu hören. Den israelischen Angaben zufolge gab es aber weder Verletzte noch Sachschaden. In Gaza übernahm zunächst keine Gruppe die Verantwortung für das Geschehen. Zu Angriffen dieser Art war es zuletzt im Gazakrieg 2014 gekommen. US-Präsident Trump hat im Streit um sein Notstandsdekret eine weitere Schlappe erlitten. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat für ein Ende des Notstandes. Die Mehrheit kam zustande, weil auch 12 Senatoren aus Trumps republikanischer Partei mit den Demokraten stimmten. Trump kündigte per Twitter sein Veto an. Mit dem Notstand will er am Parlament vorbei Geld für die von ihm geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko umschichten. Nach dem Sinken eines Containerschiffs im Atlantik ist die französische Küste von einer Umweltkatastrophe bedroht. An der Unglücksstelle im Golf von Biscaya haben sich 2 Kilometer große Ölteppiche gebildet, die am Wochenende die Küste erreichen könnten. Der Frachter Grande America war am Sonntagabend in Brand geraten und 2 Tage später gesunken. Er hatte Gefahrgut und Schweröl an Bord. Schalke 04 trennt sich von Trainer Domenico Tedesco. Damit zieht der Fußball-Bundesligist die Konsequenzen aus einer anhaltenden sportlichen Talfahrt mit zuletzt 5 Pflichtspielniederlagen in Folge. Zunächst übernimmt der frühere Schalke-Coach Huub Stevens gemeinsam mit Ex-Profi Mike Büskens das Mannschaftstraining. Soweit die Nachrichten und jetzt geht es wieder weiter mit Pina Atalay.
Danke Jens, auch für dein spontanes Einspringen für Jan Hofer. Zum Ende der Tagesschau war unserem Chefsprecher nämlich schlecht geworden, sodass er die Verabschiedung ausfallen lassen musste. Jan Hofer, geht es inzwischen schon wieder besser? Allen besorgten Zuschauern sei gedankt für die vielen Genesungswünsche. Den schließen wir uns natürlich an. Also alles Liebe an Jan. Und bevor wir zum Wetter kommen, noch dies. Das ist mal alles andere als trashiger, sondern vielmehr ziemlich cooler Internettrend. Auf der ganzen Welt räumen Social-Media-Nutzer säckeweise Müll weg und zeigen Vorher-Nachher-Bilder davon im Netz, wie hier Robbie McNeil am Fluss Potomac bei Washington. Und anderswo wurden ganze Strände vom Unrat gesäubert. Trash-Challenge, also Müllsammeln als Wettbewerb, nennt sich die Aktion, die Menschen dazu animieren soll, gegen Umweltverschmutzung aktiv zu werden. Ja, bei gutem Wetter wird ja das Müllsammeln doch noch ein bisschen mehr Freude bringen. Donald Becker, wird das was?
Morgen noch nicht, Pina. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Aber so ab Dienstag kommt dann wirklich mal wieder ein Hochdruckgebiet, macht sich über Deutschland breit und kann längere Zeit dann auch bei uns wirksam bleiben. Aber zuvor ist es noch sehr windig. Das fliegt sowieso alles durch die Gegend, also zumindest bei uns. Und wir können uns mal die Böen für morgen anschauen. Also auch morgen wird es wieder einen stürmischen Tag geben. Und das ist dann Sturmtief Heinz. Und danach kommt noch Igor. Und dann kommt das Hoch ab Dienstag. Also diese 2 Sturmtiefs müssen noch durch. Vor allem morgen im Norden, also von den Niedersachsen dann bis nach Mecklenburg-Vorpommern, zum Teil bis runter zum Harz, bis rein nach Nordrhein-Westfalen, dann auch hier natürlich im Bergland und auch in Oberbayern. 80 bis 100 Kilometer pro Stunde, das ist so Windstärke, meistens 8 bis 9, also 9 bis 10 zum Teil dann schon, wenn es an die 100 geht. Und das ist vor allem dann in Nordfriesland auf den Inseln und auch Hiddensee oben am Dornbusch durchaus mal eine Windstärke 11, das ist dann orkanartig möglich. Aber Sie sehen dann auch, im Südwesten ist es weniger Wind, hier liegt nämlich die Warmfront. Sie kommt morgen in Richtung Osten voran und genau hier an diesen sogenannten Okklusionspunkt, wo die kalte und die Warmfront sich treffen. Da ist das interessanteste Wetter morgen zu finden. Hier kommt nämlich die schnellere, die schwere Kaltluft schneller voran als die Warmluft und drückt sie nach oben. Und immer wenn es hochgeht, gibt es entsprechende Regengebiete bei uns. Schauen wir uns die Nacht ein bisschen genauer an. Im Osten regnet zum Teil noch recht kräftig, vor allem jetzt über Sachsen, auch am Alpenrand. Das Ganze wird langsam in Richtung Osten und Süden sich so ein bisschen zurückziehen. Dahinter funkeln die Sterne, also ein Mix aus Wolken und kurzen Aufhellungen, aber kaum noch Schauer. Und der Wind wird vor allem im Westen auch deutlich abflauen. 6 bis 3 Grad sind dann meistens so die Tiefstwerte morgen früh, in windgeschützten Hochtälern auch noch ein bisschen frischer. Schnell kommt aber neuer Regen, der sich sehr schnell morgen in Richtung Nordosten ausbreiten wird. Dann am Nachmittag gibt es aber hier vor allem Aufhellung und mit den stärksten Windböen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Im Süden ist es eher der Dauerregen und die Temperaturen können aber trotzdem bis auf 14 Grad ansteigen, denn der Wind kommt aus Südwesten, bringt diese Wärmeluft vorübergehend zu uns. Der Trend für die nächsten Tage: am Samstag eine Warmfront in Richtung Norden, im Süden recht schön. Am Sonntag kommt eine Kaltfront in Richtung Bayern voran, aber bevor sie dort ankommt, sind bis zu 20 Grad teilweise in Niederbayern mit Föhnunterstützung möglich.
Danke, Donald Becker. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Satiremagazin Extra 3. Und um 0.15 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Einen guten Abend Ihnen allen.